Deutschlandfunk Kultur. Bücherherbst.
Kein Teil der Welt heißt der Roman von Stefanie de Velasco. Und das ist genauso wahr, wie es irgendwie auch falsch ist. Kein Teil der Welt erzählt von einer Kindheit und Jugend bei den Zeugen Jehovas, kurz nach dem Fall der Mauer. Er erzählt über eine Welt, die mitten unter uns ist und die doch zugleich ferner und fremder kaum sein könnte. Es ist ein Roman wohl mehr über Ideologie als über Glauben und vor allen Dingen ein Roman darüber, was es mit Kindern macht, wenn ihre Eltern sie in einem Korsett von Denk- und Verhaltensmustern aufwachsen lassen wollen. Herzlich willkommen im Bücherherbst von Deutschlandfunk Kultur, liebe Stefanie de Velasco.
Hallo.
Vielleicht ganz zu Beginn, können Sie in 2, 3 Sätzen ganz kurz über die Glaubensgemeinschaft Zeugen Jehovas erzählen für all jene, die es vielleicht doch nicht so im Blick haben?
Die Zeugen Jehovas sind eine Gemeinde, religiöse Gemeinschaft, die es überall fast auf der Welt gibt. Und sie existiert seit ungefähr der Jahrhundertwende, also vom 19. ins 20. Jahrhundert. Hat ihre Ursprünge in Amerika und wofür sie natürlich besonders bekannt ist, ist der Glaube an die Schlacht von Harmagedon, wo die Zeugen Jehovas eben überleben werden und Jehova sie ins Paradies führen wird.
Falls einige derjenigen, die jetzt zuhören, schon in den Klappentext ihres Buches geschaut haben, dann werden diejenigen wissen, dass sie selbst bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen und mit 15 diese Gemeinschaft verlassen haben. Deswegen ganz kurz die Frage, es ist kein autobiografischer Roman, den Sie geschrieben haben, aber sehr wohl ein Roman, bei dem Sie aus Ihrem Erfahrungsraum schöpfen.
Ja, richtig. Also es ist kein autobiografischer Roman, weil mich meine persönliche Geschichte, also ich bin nicht so jemand, der autobiografische Texte schreibt, da langweile ich mich furchtbar bei und ich fand die Geschichte der Zeugen Jehovas auch viel zu interessant, um das sozusagen an meiner eigenen Geschichte so auszudividieren. Die Zeugen Jehovas sind im Dritten Reich und in der DDR verfolgt worden und haben eine sehr, sehr starke Anbindung an die deutsche Geschichte. Und diesen Rahmen so aufzuspannen und innerhalb dessen das Universum der Zeugen Jehovas zu erzählen, das ist was mich interessiert hat hauptsächlich.
Was mir aufgefallen ist, und vielleicht wird Ihnen das auch auffallen, wenn Sie den ersten Roman von Stefanie de Velasco kennen, Tigermilch heißt der, ist vor 2 Jahren auch ins Kino gekommen. Dass es wiederum um eine sehr enge Freundschaft zweier Mädchen geht, die sich brauchen, die auch irgendwie sehr gegensätzlich sind. Und immer ist es die Welt der Erwachsenen oder die Gesellschaft, die Politik, die da so reingrätscht und denen das Leben schwer macht. War Tigermilch so eine Art Vorstudie für diesen Roman, für den es vielleicht doch noch mehr Anlauf oder mehr Kraft gebraucht hat, eben weil er aus ihrem Erfahrungsraum schöpft?
Ja, da haben Sie recht. Das hat mir sehr viel mehr Kraft gekostet, dieses Buch zu schreiben. Natürlich durch diese eigene Anbindung an die Geschichte. Und ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe auch, als ich dann so schrieb und merkte, hui, da sind ja wieder zwei Mädchen, habe ich auch gedacht, oh weia, ob das irgendwie gut geht und so. Aber ich glaube, was mich halt als Autorin interessiert sind, was Sie eben auch schon angesprochen haben. Also die Antagonisten, die Eltern als Antagonisten und in gewisser Weise auch der Staat oder das System, in dem vor allem junge Mädchen groß werden. Und bei den Zeugen Jehovas ist es natürlich vor allem ein Patriarchat, in dem man lebt. Und da war es recht naheliegend, zwei junge Mädchen als Protagonistinnen zu haben. Außerdem gibt es viel zu wenig Bücher mit jungen weiblichen Protagonistin, ganz abgesehen davon.
Esther heißt die Ich-Erzählerin ihres Romans, ist so 15, 16. Was ist das für ein Mädchen? Was ist das für eine Figur?
Ja, also mit dieser Erzählerin habe ich mich sehr, sehr schwer getan, weil es eigentlich eine ist, die, also ich hatte manchmal beim Schreiben echt das Gefühl, ich müsste der so jedes Wort wie mit so einem Fingerhut abmelken und dann so und dann so vorsichtig zum Schreibtisch tragen und dieses Wort dann aufschreiben. Es ist eine sehr, passive Person, die eigentlich nicht dazu neigt, aus irgendwelchen Systemen auszubrechen und das macht es natürlich irgendwie noch schwieriger für sie. Und sie hat eben diese sehr gute, enge Freundin, Sulamit, die so ein bisschen den Gegenpol bildet, die sich aber genauso schwer damit tut, dieses System, in dem die beiden Mädchen groß werden, in Frage zu stellen. Und ich glaube, das ist für alle, egal ob wie alt man ist oder was für eine Mentalität man so besitzt, ist es einfach sehr, sehr kompliziert und sehr problematisch.
Ganz interessant ist die Konstruktion Ihres Romans, über die wir gar nicht so ganz viel verraten wollen, weil es ein großes Geheimnis gibt, was sich durch den Roman zieht und was ihn auch unglaublich spannend macht. Die beiden Mädchen wohnen zunächst in der Nähe von Bonn in Westdeutschland und die Sulamit ist so ein bisschen widerständiger als die Esther und irgendwas passiert mit Sulamit. Das wird aber nicht gesagt, das wird nicht verraten, das weiß die Esther auch nicht. Was ihr allerdings passiert, ist, dass sie quasi über Nacht von ihren Eltern nach Ostdeutschland oder in das Nachwende-Ostdeutschland fast schon, kann man sagen, verschleppt wird. Und sie erinnert sich dann immer in diesem Roman wieder an die schöne Zeit, an die noch heile Zeit in Bonn. Interessanterweise ist es im Osten immer kalt und Winter, in Bonn ist es immer warm. Und ich würde vorschlagen, wir hören mal ein paar Eindrücke aus dieser Welt, die so nah ist und doch eben so fern. Und überraschend für mich auch übrigens.
Ja, ich lese jetzt einfach mal ein Stück. Ich kann mich kaum an einen Tag in meinem Leben erinnern, den ich ohne Sulamit verbracht habe. Sie war schon da, bevor die Welt zu der wurde, die sie heute ist. Wir gingen zusammen in den Kindergarten und in die Schule. Wir fuhren zusammen in den Urlaub und standen jeden Samstag gemeinsam auf dem Marktplatz vor dem Kaufhof im Straßendienst. Zu Menschen aus der Welt hatten wir nur sehr wenig Kontakt. Manche von uns Kindern aus der Wahrheit gingen auf dieselben Schulen, aber wir fuhren nicht auf Klassenfahrten und nahmen auch nicht an Krippenspielen, Karnevalspartys oder Martinsumzügen teil. Unsere Eltern gingen weltlichen Arbeiten nach, aber sie wählten nicht und bekleideten auch keine weltlichen Ämter. Unser Platz war nicht in dieser Welt. Wir hofften auf das Ende des Systems der Dinge, auf die Zeit, in der wir auf der Erde ein Paradies errichten würden und Gott regierte. Nach dem Sommerkongress nahm Papa sich die Sommerferien meistens frei, um mit uns und den anderen Brüdern nach Sulac-sur-Mer zu fahren. Der Bus von Silas Reisen holte uns vom Kongressgelände ab. Er gehörte Mischas Eltern, Bruder und Schwester Reinhard. Mit Silas Reisen fuhren nur Glaubensbrüder in den Urlaub. So hatten wir Kinder auch in den Ferien immer jemanden zum Spielen. Oft saßen wir nach den Zusammenkünften, die wir in dem Reisebus abhielten, gemeinsam auf dem Campingplatz um das Lagerfeuer, sangen Königreichslieder und Bruder Reinhard begleitete uns auf dem Akkordeon. Zu Hause, wenn die Tage im Winter kürzer wurden und wir schon früh im Bett lagen, las Mama uns vor dem Schlafengehen aus meinem Buch mit biblischen Geschichten vor. Auf den grauen Garagenplätzen zwischen dem Himbeerhang und der Blumensiedlung brachte Papa uns das Fahrradfahren bei. Ein Jahr später wurden wir eingeschult. Sulamit und ich lernten nebeneinander lesen, schreiben und rechnen. Nach der Schule machten wir zusammen Hausaufgaben, entweder bei uns oder bei Lydia, und dreimal die Woche sahen wir uns abends im Königreichssaal bei den Zusammenkünften. Meistens kam Sulamit an den Freitagen nach der theokratischen Predigtdienstschule mit zu uns und blieb auch über Nacht. An manchen Samstagen, vor allem, wenn Lydia mal wieder in der Klinik war, durften wir in unseren Schlafanzügen neben Mama und Papa auf der Couch sitzen und Wetten, das sehen. Wie alle Kinder liebten wir das Fernsehen, aber viele Sendungen durften wir nicht schauen. Schwester Alberts war nicht so streng wie Mama und Papa. Rebecca und Tabea durften Pumuckl sehen. Tobias durfte sogar Alf schauen und den Räuber Hotzenplotz, obwohl sein Vater Ältester war und seine Mutter Pionierin. Wir nicht. In Mamas Augen war der Pumuckl ein Kobold und könnte Dämonen anziehen. Alf war ein Außerirdischer. Gott und seine irdische Schöpfung wurden durch jemanden wie ihn verhöhnt. Der Räuber Hotzenplotz war ein Verbrecher. Und die kleine Hexe war, wie der Name bereits sagte, eine Hexe. In der Schule sahen Sulamit und ich einmal Ronja Räubertochter. Die ersten beiden Stunden fielen aus und wir wurden zu einer anderen Klasse in die Aula gesetzt. Verteilt auf Sofasäcken hockten wir zwischen den Weltkindern. Hätte Mama das gewusst, sie hätte es niemals erlaubt. Mama erkundigte sich regelmäßig bei den Lehrern nach dem Lehrplan. Wenn es nur irgend ging, ließ sie uns davon befreien. Stumm starrten wir auf die Leinwand. Da lief ein Mädchen durchs Gebirge und ärgerte sich über Rumpelwichte, ging nackt mit einem Jungen schwimmen und unterhielt sich mit Graugnomen. Am Himmel flogen Wilddruden, menschenfressende Greifvögel, sie hatten Zitzen am Bauch und schrien. Menschenkinder, Menschenkinder! Sulamit krallte sich an mir fest. Busenvögel, flüsterte sie. Es war das erste Mal, dass wir nackte Brüste sahen, auch wenn es nur die von Fantasievögeln waren.
Vielen Dank. Diesen Roman durchzieht so eine Ambivalenz, die mich jetzt auch immer noch begleitet, wenn ich darüber nachdenke. Sie haben es vielleicht eben schon gehört, es ist nicht eine Abrechnung, keine wütende Abrechnung mit den Zeugen Jehovas oder mit der Jugend dieser beiden Mädchen, sondern es gibt immer wieder Momente, wo ich zum Beispiel gerade mir diese Mutterfigur, die Mutter von Esther, angeschaut habe, die so eine ganz überzeugte, sehr engagierte Zeugin Jehovas ist, die von Tür zu Tür geht, die sich überhaupt nicht abschrecken lässt. Esther sagt einmal über die Mutter, sie hat das Gefühl, die würde sich gerne mit Schnee einreiben, also symbolisch gesprochen. Die mag diesen Widerstand. Und eigentlich war ich fast ein bisschen neidisch und habe gedacht, wie schön, wenn man so eine Mission hat, oder?
Ja, also es macht das Leben natürlich sehr einfach. Man weiß genau, wo man dran ist. Man hat ein sehr klares Bild davon, wieso die Welt so ist, wie sie ist, mit all ihrem Leid, an dem viele von uns ja oft verzweifeln. Das ist natürlich der Preis, den man dafür zahlt. Das ist ein sehr hoher Preis, den man zahlt. Und vor allem für Kinder und Jugendliche, die dort groß werden, die gar nicht die Möglichkeit haben, sich selbst zu entscheiden, woran sie glauben wollen, ist das ein großes Problem. Aber tatsächlich wollte ich nicht so eine, ich wollte keine klassische Aussteigergeschichte erzählen, sondern wirklich, Literatur hat ja, die Kraft der Literatur ist ja, dass sie von anderen Welten erzählt. Also ob das jetzt Harry Potter ist oder die Welt der Zeugen Jehovas, das ist etwas, was mich fasziniert hat. Also dass man einfach eine Welt erzählt, die fern von uns allen ist, aber gleichzeitig mitten unter uns existiert und auch autark funktioniert.
Ganz interessant ist, wie Sie dieses Nachwende, diese Nachwende DDR erzählen. Die kommen da in so einen kleinen Ort, in das Haus, das mal der Großmutter gehört hat. Und im Grunde liest sich das wie so eine postapokalyptische Gesellschaft. Es ist, alles scheint zerstört, es riecht ganz merkwürdig, es ist dauerkalt, die Öfen im Haus funktionieren auch noch, funktionieren nicht, sie kriegen auch nicht hin, die anzuheizen. Das ist natürlich durch den Blick von Esther, von diesem jungen Mädchen erzählt, die da eigentlich nicht sein möchte, die wieder zurück in ihr altes Zuhause will. Und dennoch habe ich mich gefragt, ist das auch vielleicht die noch über die Zeugen Jehovas hinausgehende Botschaft, wenn man das so nennen kann, ihres Romans, dass man sagt, Ideologien und starre Denkmuster, die führen zu Zerstörung und einfach zu so einer katastrophischen Welt?
Ich persönlich finde das schon. Ich glaube, viele Zeugen Jehovas sehen das sehr anders als ich. Ja, in dieser Geschichte, in meinem Roman ist es, also ich hatte das ja eben schon kurz angesprochen, die Zeugen Jehovas wurden in der DDR verfolgt, die Gemeinschaft war verboten und als die Mauer fiel, gab es wie so eine Aufbruchsstimmung und dann sind ganz viele Zeugen Jehovas in den Ostblock gegangen und vor allem natürlich auch nach Ostdeutschland, um dort die Gemeinden mit aufzubauen und die Esther ist eine Tochter von zwei sogenannten Sonderpionieren, da gibt es auch ganz ähnliche Sprache zwischen dem Sozialismus und den Zeugen Jehovas. Und ja, also es ist natürlich ein sehr unwirtlicher, ungewohnter Ort für sie, der sich natürlich aus dem Verlust der Freundschaft und der Freundin erklären lässt. Also es ist so eine ein Gefühl von Verlorenheit, von nicht dazugehören, dass diese Figur natürlich sowieso sehr gut kennt, dadurch, dass sie bei den Zeugen Jehovas groß geworden ist und anfängt, dieses System in Frage zu stellen. Das bekommt halt überall so Risse, ne?
Die Pubertät ist ja generell eine Zeit, in der man anfängt zu zweifeln an dem, was die Eltern einem erzählen, auch an dem, wie die Eltern sich verhalten in der Welt. Was bedeutet das, wenn man in so einem System aufgewachsen ist, wo ja das Zweifeln eigentlich bedeutet, dass man rausfällt und auch alle Bande abbrechen. Was macht das mit einem Kind oder mit einer Jugendlichen?
Ich glaube, wenn es einmal so weit ist, dass man es abbrechen kann, es ist eigentlich der Höhepunkt. Alles, was davor ist, wenn ich jetzt über meine an meine persönliche Geschichte denke, war das eine sehr traumatische, sehr problematische, schreckliche Zeit, muss man sagen. Aber es ist auch sehr, sehr schwierig, nach diesem Ausbruch, als jemand, der in so einer engen Gemeinschaft groß geworden ist, irgendwo Halt zu finden in dieser fremden Welt tatsächlich. Und so richtig komplett verschwinden wird das, glaube ich, bei mir nie. Und inzwischen bin ich aber sehr versöhnt damit und bin eigentlich auch sehr froh, natürlich schreiben zu können. Und dieses immer so ein bisschen am Rande stehen, was ich noch so als Echo aus meiner Kindheit spüre, hat natürlich auch viel vom, also da zehrt man natürlich auch viel vom Schreiben, glaube ich. Also man hat vielleicht so einen anderen Blick, man sieht die Dinge anders und man ist in diesen bürgerlichen Dingen nicht so verfangen.
Und das heißt, das Schreiben war auch was, was Sie mit herausgebracht hat aus diesen Denkmustern? Ist Schreiben was, was Sie sozusagen eine eigene Kritik formt oder überhaupt aufrufen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also im Nachhinein muss man das, glaube ich, wirklich so sagen. Es gibt ja im Buch auch diese Tagebucheinträge und da ist das auch immer so ein bisschen, also wo man denkt, also es ist auf jeden Fall so, dass das eigene Schreiben etwas ist, was mir sehr geholfen hat, Dinge in den Griff zu bekommen.
Kein Teil der Welt heißt der Roman von Stefanie de Velasco, ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Ich kann Ihnen diesen Roman wirklich nur ans Herz legen. Er hat mir einen Blick eröffnet in eine ganz fremde Welt und hat mich nachhaltig beschäftigt, weil es tatsächlich auch darum geht, was bedeutet so eine Gemeinschaft? Ist die vielleicht auch wirklich etwas, was einem Halt geben kann, was Nächstenliebe einem geben kann? Oder ist es etwas, was vielleicht auch nur um der Selbststabilisierungswillen funktioniert? Liebe Stefanie de Velasco, ich wünsche Ihnen alles Gute für das Buch. Herzlichen Dankeschön. Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank.